den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass der Advent auch schon vor 100 Jahren ein beliebter Moment war, nostalgisch in die gute alte Zeit zurückzuschauen, haben wir hier bereits vor wenigen Tagen mit unserer Folge über den Hamburger Dom und andere Weihnachtsmärkte dokumentiert. Heute entführt uns der hamburgische Korrespondent vom 14. Dezember 1925 abermals tief in die Historie und erinnert sowohl an alte winterliche Bräuche, mit dem Schlitten über Elbe und Alster in die Nachbarstädte zu reisen und dort den verschiedensten jahreszeitlichen Lustbarkeiten zu frönen, als auch an die Gesetze, die gegen diejenigen erlassen wurden, die es mit dem Schlittenrennen allzu doll trieben. Klimatisch wären derlei Vergnügungen auch in den 1920er Jahren vielleicht noch möglich gewesen. Die Zwänge der modernen Wirtschaftswelt, die ganzjährig einen eisfreien Hamburger Hafen verlangte, hatten dem jedoch einen Riegel vorgeschoben. Frank Riede wagt sich für uns auf Eis und Schnee.
Schlittenpartien im alten Hamburg. Die gute alte Zeit. Petrus Hesselius, der so jung verstorbene, ebenso fromme wie gelehrte Prediger an der kleinen Kirche des hamburgischen Pesthofes, gab im Jahre 1675 zu Altona den ersten Teil seiner herzzerfließenden Betrachtungen vom Elbstrom heraus, dem allerdings weitere Teile nicht folgten, da der Verfasser schon zwei Jahre später starb. In diesen Betrachtungen bildet er einen herrlich geschmückten Schlitten ab, wie er über die Elbe gleitet, und klagt dazu in anschaulichen Worten, wie doch die gefrorene Elbe wenig ohne Leute sei, die mit prächtigen Schlitten darüber hinführen, da von Harburg, so eine Meile von Hamburg läge, den größten Nutzen hätte, da man dahin zur Winterszeit mehr als nach Kirche und Himmel eile, denn wer alsdann nicht nach Harburg käme, der meine, er könne nicht selig werden. Daselbst würden viele 100 Taler verzehret, davon die Armen und Notleidenden nichts bekämen. Mancher müsse nach Harburg, wenn er auch gleich das Seine im Lummer Lombard bei der Alster zu Hamburg versetzen sollte. Von E.G. Hapel, Hapelius, einem aus Süddeutschland 1672 in Hamburg eingewanderten, überaus fruchtbaren und seinerzeit viel gelesenen Romanschreiber, erfahren wir im dritten Teil, Seite 569, seiner 1687 erscheinenden Denkwürdigkeiten der Welt oder sogenannte Relationes Curiosae Näheres über das Aussehen der Schlitten und über die große Pracht, die bei solchen Ausfahrten entfaltet wurde. Wie aber, schreibt er, wann der liebe Sommer, dem rauen, eisgrauen Schnee, weißen Wolken dunkeln, finsterblauen, braunkalten Winter abwechslungsweise die Stelle überlässet, ist alsdann so gar keine Lustbarkeit zu Wasser all hier mehr übrig? Weit gefehlt. Die sonsten auf dem gebirgigten Land überaus verdrießliche Winterszeit gibt uns in diesen und anderen ebenen wasserreichen Gegenden so viele Arten von Lustbarkeiten, dass mancher wünschet, es möchte allzeit frieren. Man befahret die Elbe in Schlitten, deren teils wie die bekannte Stuhlwagen erbaut und belegen sind, dass 6 bis 8 Personen drauf füglich sitzen mögen. Ein solcher Schlitten wird von einem Pferd gezogen, welches, wenn der Schlitten 2, 3 oder mehr hinter oder nebeneinander auf dem Eise fahren, mit seinesgleichen um die Wette zu laufen, sonsten aber durchgehends einen starken Trab zu treten pfleget, dass man jede 3/4 Stunde eine gute Meile Wegs hinter sich legen mag. Kuriöse, reiche und fürnehme Leute, absonderlich die in Hamburg wohnenden Herren Englischen, bedienen sich vielfältig der russischen Schlitten, welche sehr artzier und köstlich zubereitet sind. Es können aber nur 2 Personen darinnen sitzen, welche sich gemeiniglich mit einem weißen oder schwarzen Bärenfell und darüber mit einer scharlachen, blauen, violetten, lackenen, auch wohl sammeten, mit Gold oder Silber bordierten oder ungestickten Decken bedecken. Die Kleidung, Stoff und Garnitüre sowohl am Frauenzimmer als an den Mannspersonen kommt gemeiniglich mit der Ausstaffierung des Schlitten überein, wobei insbesondere zu sehen ist, dass überaus prächtig aufgeputzte und von Hoffart sich selber nicht kennende Ross. Dieses ist gleichfalls mit einer köstlichen Decken und am Halse mit einer anderen kleinen Decke behangen, daran wohl bis 200 hellklingende Schellen, teils von gutem Messing, etliche auch wohl von klarem Silber geheftet sind, welche, wann das Pferd daher trabet, ein fürtreffliches Geräusch und Geläute von sich geben. Überdem ist das Pferd auf dem Kopfe und Schweif mit großen Federpüschen von allerhand annehmlichen schönen Farben aufgeputzet. Es ist eine sonderbare Lust zu sehen und präsentiert sich halb fürstlich, wann solcher Schlitten etwa 20 bis 30 an der Zahl hintereinander daherfliehen, deren einer schöner aufgeputzt als der andere. Mit diesen und anderen Schlitten pfleget man auf der Elbe zu fahren, wohin man begehret. Allenthalben findet man die Mahlzeit, den glühenden Wein, einen Trunk Sekt, spanischen Wein und was man verlangen mag, bereit und kann bei Zeiten wieder ins Tor kommen, sollte man auch in den allerkürzesten Tagen 3, 4 oder 5 Meilen wegs die Elbe hinauf oder hinab gefahren sein. Dieser Lust kann sich ein jeder, der Geld herschießen will, bedienen. Soweit Hapelius. Der Rat der guten Stadt Hamburg sah diesem Treiben zu, solange er vermochte. Aber wie es gewöhnlich ist, wenn nichts verboten wird, ist auch noch mehr erlaubt und der Prunk ward immer größer. Der Übermut der Reichen fand keine Grenzen. Man begnügte sich nicht mit Schlittenfahren außerhalb der Stadt. Die Tore wurden früh geschlossen und der Abend war so lang. Der genossene Wein brachte das Blut in Wallung und man dünkte sich Herr über alles. Anstatt still und ehrbar durch die engen Gassen seinem Hause zuzufahren, entfernte man die verräterischen Schellen und begann nun wild durch die Gassen der Stadt zu jagen, wobei nicht selten Menschen zu Schaden kamen. So war es natürlich, dass der Rat, nachdem er schon einmal, 1669, ein Mandat dagegen erlassen, dieses 1674 wiederholte und verschärfte. Aufs Strengste wurde allen Bürgern und Einwohnern verboten, in vergoldeten und versilberten Schlitten zu fahren, noch sich der sammetenen Decken zu bedienen, noch dass jemand nach geschlossenen Toren ohne Schellen und im Galopp die Straßen durchjage, widrigenfalls die Rätel, Wache, Pferd und Schlitten anhalten und in Verwahrung bringen solle, bis der Besitzer eine empfindliche Strafe gezahlt. Die Schlittenfahrten nach Harburg blieben das ganze 18. Jahrhundert in Mode, aber dort versuchte man, aus dieser Mode einen guten Gewinn zu schlagen, indem die Bewirtung immer teurer und schlechter wurde. Um 1800 schreibt die Zeitschrift Der Hamburger Briefträger, Zitat, »Seit 14 Tagen stellt man teils nach Harburg, teils nach Altona Schlittenfahrten an. Es finden sich dabei allerhand Annehmlichkeiten, aber auch Unannehmlichkeiten. Die Witterung ist für Empfindliche sehr empfindlich, für Empfindsame sehr strenge. Die Bewirtung in Harburg ist traurig und doch kostbar, die Begegnung aber pöbelhaft. Doch wohin soll die Hamburger Schöne mit ihren Amanten? Altona ist ihr und sie Altona zu bekannt, also nach Harburg, denn das sogenannte Rüschen tut doch so wohl. Zitat Ende. Als im letzten Jahrzehnt die französischen Emigranten von Hamburg gastfreundlich aufgenommen wurden, riss eine allgemeine Verweichlichung auch in Bezug auf die Schlitten ein. Ein in der hamburgischen Modezeitung von 1802 abgebildeter Schlitten ruht nicht nur auf Federn, sondern ist auch noch unter der Pritsche des fahrenden Herrn mit einer besonderen, jeden Stoß abschwächenden Spiralfeder versehen. Die Dame wird gegen die Kälte durch eine schöne Decke verwahrt. Das mit 3 prächtigen Federbüschen an Kopf, Rücken und Schweif geschmückte Pferd trägt ein blausamtnes, mit goldenen Franzen besetztes Satteldeckchen. Das ganze Geschirr ist mit silbernen Schellen überladen. Für diese Schellen kamen nun bald die Geläute in Mode und die Schlittenpartien beschränkten sich nicht mehr auf die Zeit, wo die Elbe mit Eis bedeckt war, sondern wurden bei jedem Schneefall in die ländliche Umgebung unternommen. Der Hamburger Domherr Meyer schreibt, Zitat, Pracht, verbunden mit Geschmack in Schlitten und Geläute von neuer Erfindung, in Vorreitern und im Winterkostüm der Kleidung, sah man bei einer großen Schlittenfahrt am 6. Januar 1799, womit unsere jungen Leute nicht die alten drei heiligen Könige der Kirche, sondern ihre Königinnen des Tages feierten. Monsieur Chastanet, Restaurateur, reichte in seiner am Ausgang des Jungfernstiegs aufgeflügelten Pagode der Gesellschaft ein großes Déjeuner dînatoire. Und so restauriert ging mit Musik an der Spitze und dem Geklatsch der Kurierpeitschen zur Seite der Zug durch die Hauptstraßen hinaus nach Eimsbüttel zu den Freuden der Tafel und des Tanzes und abends ebenso wieder zurück. Zitat Ende. Noch bis über die 1850er Jahre hinaus aber blieb es Sitte, im Schlitten über die Elbe nach Harburg zu fahren und von dort als Wahrzeichen eines jener blauen Kästchen mit Harburger Kringeln mitzubringen. Desgleichen unternahm man Rischpartien auf der Außenalster nach Eppendorf und Winterhude, bei Schneefall nach Hamm und Billwerder. Als aber in der Neuzeit die Elbe durch Eisbrecher stets offen gehalten wurde und seit dem Fallen der alten Tore und Wälle mächtig über diese hinauswachsende Stadt, die umliegenden Dörfer als Vororte, endlich Stadtteile sich einverleibte, in der Stadt aber der Schnee immer schneller wieder fortgeräumt wird, war es auch mit dem Schlittenfahren vorbei.
If you could have found out what that rosebud meant, I bet that would have explained everything.
No, I don't think so. No. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life.
Ja, wir Schlittenfreunde wissen mehr. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.